SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Sophie Klein einen schönen guten Tag. CDU, CSU und SPD treffen sich heute zu den ersten Gesprächen über die Bildung einer Bundesregierung. Bei den Gesprächen soll ausgelotet werden, bei welchen Themen man zusammenpasst. Wie sehen die groben Linien aus? Wie könnte ein Zeitplan für Koalitionsverhandlungen aussehen? Wenn es nach dem Zeitplan von Friedrich Merz geht, dann soll im Idealfall die Bundesregierung bis Ostern stehen. Der Treffpunkt der Gespräche sollte eigentlich geheim bleiben, damit vor der Tür keine Journalisten warten. Heute Morgen ist die Information dann aber durchgesickert. Erstaunlich ist das Aufgebot an Politikern, die sich treffen. Union und SPD schicken jeweils 9 Leute, also 18 Leute insgesamt. Bei welchen Themen es wirklich ernst werden könnte zwischen Union und SPD? Oliver Neuroth aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
CDU, CSU und SPD haben zum Beispiel andere Ansichten in der Asylpolitik. Die Unionsparteien fordern Härte, sprich Asylsuchende sollen an den deutschen Grenzen abgewiesen werden. Das ist mit der SPD höchstwahrscheinlich nicht zu machen, da dürfte es also schwierig werden, sich anzunähern. Auch sind die Fronten verhärtet beim Thema Finanzen. Die SPD möchte, dass die Schuldenbremse reformiert wird, verändert wird, sodass man zum Beispiel mehr Geld für Sicherheit und Verteidigung ausgeben kann. Da heißt es von CDU, CSU, nein, die Schuldenbremse bleibt. Da deutet sich an, dass es eher ein neues Sondervermögen, also neue Sonderschulden geben könnte für die Verteidigungsausgaben.
Union und SPD könnten nach dem Ergebnis der Bundestagswahl zusammen regieren. Mehrere CDU-Politiker erwarten, dass die SPD auf jeden Fall in eine Regierung mit der Union eintreten wird. Allerdings hat Friedrich Merz während des Wahlkampfes häufig ausgeteilt. Volker Riesing, der ein Buch über Friedrich Merz geschrieben hat, wurde in einem Gespräch mit dem BR auf das Temperament und die fehlende Gelassenheit des Politikers angesprochen. Riesing meinte dazu:
Naja, zunächst mal existieren über Friedrich Merz so viele Vorurteile und Klischees wie vielleicht über keinen anderen Politiker, und er ist dabei so zugleich Projektionsfläche der Konservativen wie bisweilen Schreckgespenst der Linken. Aber in der Tat ist sein Stil vielleicht ein anderer, als dem wir so gewohnt sind, und er muss sich in der Kanzlerschaft auch nochmal neu erfinden. Ob es mangelnde Impulskontrolle ist, würde ich dann nochmal in Frage stellen. Vielleicht ist es eben eine Freude an einer kontroversen Debatte, und da braucht man für die Kanzlerschaft dann natürlich nochmal auch andere Eigenschaften.
Neben der Innenpolitik beschäftigt uns im Moment besonders die Außenpolitik der USA und der Ukraine. Denn heute ist der ukrainische Präsident Selenskyj bei dem US-Präsidenten Donald Trump zu Gast. Selenskyj ist in Washington zu Besuch, um das mit den USA ausgehandelte Rohstoffabkommen zu unterzeichnen. Trump sieht in dem Abkommen eine Gegenleistung für die von den USA geleistete Militärhilfe. Rebecca Barth, ARD-Korrespondentin in Kiew, meint, dass vor allem das persönliche Aufeinandertreffen eine große Rolle spielt.
Die Ukrainer sind überzeugt, Donald Trump ist sehr beeinflussbar von den Menschen, die er zuletzt getroffen hat. Nach dem Telefonat mit Wladimir Putin hat er öffentlich Kreml-Propaganda verbreitet. Und die Ukrainer hatten sich zum Ziel gesetzt, ihn persönlich zu treffen, bevor er womöglich auf Wladimir Putin trifft.
Barth meint aber auch, dass es verfrüht wäre, darüber zu spekulieren, inwieweit das Abkommen die Ukraine zurück an den Verhandlungstisch bringt.
Ich glaube, wir müssen das ein bisschen auseinanderdröseln. Was diesen Rohstoffdeal, ich würde das Wort in Anführungsstriche setzen, wirklich angeht. Wir haben es da mit einer Absichtserklärung zu tun. Die ist 4 Seiten lang und relativ unkonkret. Und wenn wir uns die Situation der Rohstoffe in der Ukraine anschauen, dann bedeutet das, wir haben die Daten, die wir haben, zu großen Teilen basieren aus Schätzungen aus Sowjetzeiten. Man müsste Millionen erst einmal investieren, um herauszufinden, wie rentabel sind gewisse Lagerstätten. Also ausländische Investoren müssten einmal sehr viel investieren, und die Frage ist, sind die überhaupt bereit dazu, das zu tun, vor allem wenn dieses Land noch im Krieg ist oder der Luftraum nicht gesichert ist. Da sind sehr, sehr viele Fragen offen. Man weiß wenig über die Qualität gewisser seltener Erden in den Lagerstätten. Ja, man weiß einfach nicht, wie viel Gewinn könnte damit gemacht werden, wie viel müsste investiert werden. Da muss erstmal sehr viel Forschung betrieben werden. Das wird einige Jahre dauern.
Die Außenministerin Annalena Baerbock hat heute im Deutschlandfunk gesagt, wenn die Trump-Regierung Druck ausübe, sei es wichtig, souverän aufzutreten und eigene Vorschläge zu machen. Man müsse aber auch für seine eigenen Interessen einstehen.
Die Ukrainer haben deutlich gemacht, das sind unsere Ressourcen und damit binden sie sich ja gegenseitig aneinander. Wenn der amerikanische Präsident jetzt sagt, wir haben da auch Rohstoffe, an denen wir Interesse haben, kann er gar nicht zeitgleich Putin ermöglichen oder könnte ihm gar nicht zeitgleich ermöglichen, dort alles zu zerstören. Das klingt jetzt sehr zynisch. Die Welt ist leider derzeit so aus den Fugen geraten, dass man, wie gesagt, nicht sagt, hier sind die perfekten Abkommen. Aber deswegen ist die Verknüpfung von Sicherheit und Rohstoffen so wichtig.
Fokus Südwest.
Die Bundesagentur für Arbeit hat vor gut 2 Stunden aktuelle Zahlen zur Arbeitslosenquote veröffentlicht. Daniel Terzenbach vom Vorstand der Bundesagentur für Arbeit hat gesagt, die konjunkturelle Schwäche bleibt auch im Februar am Arbeitsmarkt sichtbar. Was das für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bedeutet, fasst Petra Thiele zusammen.
Die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist im Februar leicht gesunken. Die Quoten vom Jahresanfang hat dies aber nicht verändert, berichten die Regionaldirektionen. In Baden-Württemberg beträgt sie weiterhin 4,6%, in Rheinland-Pfalz 5,6%. Saisonbedingt etwas angestiegen ist im Februar die Jugendarbeitslosenquote in beiden Bundesländern. Die Chefin der Regionaldirektion Baden-Württemberg, Musati, betont, dass es in Bayern und Baden-Württemberg immer noch die niedrigsten Quoten geben würde, seit 3 Jahren die Zahl der jungen Arbeitslosen aber zunimmt. Gleichzeitig bleiben viele Ausbildungsstellen unbesetzt. Ihr Appell, auch mit 23, 24 ist es nicht zu spät für eine Ausbildung. Weiterhin sehr hoch ist der Kurzarbeiteranteil in Baden-Württemberg. Im November waren fast 70.000 Arbeitnehmer betroffen, fast doppelt so viele Kurzarbeiter wie im Bundesdurchschnitt. In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Unternehmen, die aktuell im Februar mit Kurzarbeit planen, deutlich zurückgegangen, um 1/3 im Vergleich zum Vormonat.
Das Verfassungsgericht in Stuttgart entscheidet heute über eine Klage der FDP gegen das Innenministerium. Das Ministerium hatte einen Antrag für ein Volksbegehren gegen einen übergroßen Landtag in Baden-Württemberg abgelehnt. Knut Bauer berichtet.
Die FDP befürchtet ein weiteres Aufwachsen des Parlaments mit zusätzlichen Kosten, wenn bei der nächsten Landtagswahl im März 2026 erstmals ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht gilt. Durch Überhang- und Ausgleichsmandate könnten noch mehr Abgeordnete in den Landtag einziehen. Jetzt sind es 154, die Sollgröße liegt bei 120 Parlamentariern. Den Antrag auf das Volksbegehren XXL-Landtag verhindern hatte das Innenministerium mit der Begründung abgelehnt, der Gesetzentwurf sei verfassungswidrig. Dagegen hatte die FDP vor dem Verfassungsgerichtshof geklagt.
Heute Abend beginnt der muslimische Fastenmonat Ramadan. Der Fastenmonat dauert in diesem Jahr bis zum 30. März. Für viele Muslime ist der Ramadan die wichtigste Zeit im Jahr. Miriam Staber mit mehr Details.
Für rund 1 Million Muslime in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz heißt es im Ramadan, einen Monat lang vom Beginn der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf Essen und Trinken zu verzichten und auch auf Genussmittel wie Zigaretten. Für gläubige Muslime ist der Fastenmonat eine Zeit der inneren Einkehr. Im Ramadan geht es aber auch darum, Mitmenschen, Freunden und Verwandten Gutes zu tun. Dafür steht die Armensteuer Zakat, mit der Muslime Geld spenden. Der Fastenmonat ist eins der 5 wichtigsten Gebote im Islam. Kinder, Schwangere, Kranke oder ältere Menschen müssen im Ramadan nicht fasten. Jeden Abend nach Sonnenuntergang wird das Fasten gebrochen. Viele Muslime besuchen Angehörige oder gehen in die Moschee. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bieten zahlreiche Moscheen auch öffentliche Fastenbrechen während des Ramadans an. Die Fastenzeit endet mit dem 3-tägigen Ramadanfest auf Arabisch Eid al-Fitr Ende März.
Jetzt am Wochenende finden wieder zahlreiche Fastnachtsveranstaltungen statt. Im kurfürstlichen Schloss zu Mainz beginnt am Abend die Fernsehfastnachtssitzung Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Die Sendung wird vom SWR ab 20.15 Uhr übertragen. Außerdem findet heute in Gönnheim der Nachtumzug statt. Zu dem Umzug, der auch Glühwurm genannt wird, werden etwa 3000 Zuschauer erwartet. Er endet mit einer Party in der Dorfmitte. In Hockenheim im Rhein-Neckar-Kreis findet morgen ein Faschingsumzug statt. Über 80 Zugnummern werden dann über die Hockenheimer Innenstadt ziehen. Es gibt aber auch Umzüge, zum Beispiel in Malsch.
Und dann war da noch
der Verkehr. In Teilen von Baden-Württemberg und in Bayern gehen heute die Winter-Faschingsferien los. Im Saarland und in Sachsen ist heute der letzte Ferientag. Der ADAC geht deswegen davon aus, dass einiges los sein wird auf den Straßen. Besonders auf der A8 und der A5 könnte es Probleme geben. Falls Sie also jetzt am Wochenende irgendwo mit dem Auto unterwegs sind, lohnt es sich, die Straßen vorher zu checken.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.